Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 21. März. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über den Arbeitsmarkt auf beiden Seiten des Atlantiks, also in den USA und Europa, und dabei natürlich auch über die Aussichten für Deutschland. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite die Kundenbetreuungsbereiche im Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, beginnen wir mit dem Arbeitsmarkt in den USA. An jedem ersten Freitag im Monat schaut der Finanzmarkt wie gebannt auf die neuen Monatszahlen zu Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Lohnkosten in den USA. Lass uns von den kurzfristigen Schwankungen dieser Zahlen einmal absehen, die ja später oft wieder revidiert werden. Welche Trends siehst du am US-Arbeitsmarkt in den letzten 3 Jahren?
Klaus, insgesamt sehen wir in den USA, dass der Arbeitsmarkt zu einem weitgehend normalen Zustand zurückkehrt. Es gab ja dieses Sonderereignis der Pandemie mit Lockdowns. Nach dem Ende der Lockdowns gab es eine sehr starke Nachfrage nach Arbeitskräften. Mit einem Beschäftigungszuwachs von etwa 600.000 pro Monat im Jahr 2021. Ende 2023 ist dieser Beschäftigungszuwachs dann auf etwas über 200.000 pro Monat zurückgegangen. Das ist in etwa ein normales Niveau. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist niedrig, mit 3,6% Arbeitslosenquote im Jahr 2023. Was den Lohnzuwachs betrifft, nun, die starke Nachfrage nach Arbeitskräften, die es nach dem Ende der Lockdowns gab, traf damals auf eine Situation, als eine ganze Menge Menschen in den USA noch gar nicht wieder arbeiten wollten. Sie haben noch ihre Stimuluschecks ausgegeben, die sie ja von den Präsidenten Trump und Biden erhalten hatten. Damit waren Arbeitskräfte in den Jahren 2021 und 2022 besonders knapp in den USA. Das zeigte sich auch bei den Löhnen. So sind die Stundenlöhne im Zeitraum Mitte 2021 bis Ende 2022 gegenüber Vorjahr jeweils um etwa 5,5% gestiegen. Aber mittlerweile hat sich das auch abgeschwächt auf eine normale Rate von etwas über 4% Lohnzuwachs. Alles in allem, der jetzige Zustand des US-Arbeitsmarktes, also in etwa normal, passt zu einer Wirtschaft, die ja auch wächst mit einer Rate im letzten Jahr von 2,5%, die normal bzw. leicht oberhalb des US-Trends von etwa 2% liegt.
Du hast es gerade schon so formuliert, alles in allem zurück zu normaleren Zeiten. Hat sich in diesem Jahr etwas daran geändert?
Es zeichnet sich tatsächlich ab in den Daten für die ersten beiden Monate des Jahres, dass der US-Arbeitsmarkt noch etwas fester wieder geworden ist. Wir hatten jetzt einen stärkeren Beschäftigungszuwachs von etwa 250.000 pro Monat, vor allem im Bereich Dienstleistungen. Gleichzeitig ist allerdings die Arbeitslosigkeit auf 3,9% hochgegangen. Diese Zahlen schwanken oft, werden vielfach revidiert. Aber man sieht insgesamt, dass der Arbeitsmarkt sich gut hält, dass aber angesichts einer hohen Nachfrage nach Arbeitskräften offenbar wieder zusätzliche Menschen Arbeit suchen, auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Und was die Lohnentwicklung betrifft, nun, der Zuwachs der Stundenlöhne hat sich offenbar bei etwas über 4% eingependelt. Dieser gewisse Abwärtstrend von 5,5% vor knapp 3 Jahren auf gut 4% Ende letzten Jahres, dieser Abwärtstrend beim Lohnzuwachs geht nicht weiter.
Und was erwartest du für den weiteren Verlauf des Jahres und für 2025?
Nun, auf Englisch gesagt, more of the same. Also, wir rechnen doch mit einer etwas schwächeren Konjunktur in den USA, also mit Wachstumsraten im Sommer und Herbst, die wahrscheinlich ein bisschen unter dem 2% Trendwachstum liegen. Das könnte dazu führen, dass das, was wir in den letzten beiden Monaten gesehen haben am US-Arbeitsmarkt, also eine gewisse Stärke, dass sich das widerlegt. Alles in allem rechnen wir damit, dass der US-Arbeitsmarkt in etwa bei einem normalen Beschäftigungszuwachs, bei einem normalen Lohnzuwachs bleibt. Also Beschäftigtenzuwachs von etwas über 200.000 pro Monat und Lohndruck von gut 4%. Wobei es eine Möglichkeit gibt, dass der Arbeitsmarkt insgesamt ebenso wie die Wirtschaft vielleicht noch etwas robuster bleibt, als wir das derzeit vorhersagen.
Blicken wir jetzt auf Deutschland und Europa. Zunächst einmal ganz allgemein gesprochen. Was unterscheidet die Arbeitsmärkte auf dem europäischen Kontinent von denen in den USA?
Natürlich, auch in Europa haben wir sehr viel unterschiedliche Arbeitsmärkte. Aber mal ganz grob gesagt, der US-Arbeitsmarkt ist flexibler. Es wird dort mehr geheuert und gefeuert, mehr Hiring and Firing. Allerdings müssen wir sagen, auch bei uns in Europa gibt es viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse, befristete Arbeitsverträge, Scheinselbstständigkeit. Also zu sagen, dass der US-Arbeitsmarkt generell mehr Heuern und Feuern hat als Europa, ist zwar nicht falsch, aber ist manchmal etwas übertrieben. In Europa gibt es oftmals eine stärkere Trennung als in den USA zwischen einer stabilen Kernbeschäftigung in Unternehmen und prekären Arbeitsverhältnissen. In den USA ist die Flexibilität auch in dem Sinne größer, dass Menschen öfter die Firma wechseln, sei es freiwillig oder unfreiwillig. Bei uns dagegen haben wir zumindest bei der Kernbeschäftigung oftmals recht stabile Verhältnisse, weniger Flexibilität. Das mag zum einen negativ sein, weniger Flexibilität. Zum anderen heißt es aber auch, dass es sich bei uns mehr lohnt, in die Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren, weil Unternehmen und Mitarbeiter in der Kernbeschäftigung zumindest beide damit rechnen, dass sie länger miteinander arbeiten. Und das ist oftmals ein Vorteil. Es ist wohl kein reiner Zufall, dass bei den etwas stabileren Verhältnissen bei uns in der Kernbeschäftigung tatsächlich die Qualität vieler Facharbeiter in Europa und gerade auch in Deutschland besser ist als das, was man in den USA oftmals als Facharbeiter bekommt. Konjunkturell gesehen haben wir jetzt auch Unterschiede zwischen den Arbeitsmärkten in Europa und den USA. In den USA gab es einen großen Lohnschub direkt nach dem Ende der Lockdowns. Der ist mittlerweile vorbei, wie gerade schon angesprochen. Der Lohnschub in Europa kam später als Reaktion auf den Putin-Schock, also auf diesen explosionsartigen Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise. Insgesamt, der US-Arbeitsmarkt reagiert schneller mit den Löhnen auf Änderungen im Verhältnis von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt. Bei uns haben die Gewerkschaften mehr Einfluss, bei uns gibt es mehr Staatseingriffe, bei uns reagiert der Arbeitsmarkt etwas langsamer. Und bei uns orientieren sich die Lohnforderungen oftmals stärker an der gerade zurückliegenden Inflation als in den USA, wo es eben oftmals die reine Verhandlung ist zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Willst du mich einstellen? Was bietest du mir? Vielleicht komme ich nicht. Im langfristigen Trend haben wir auf beiden Seiten des Atlantiks allerdings eine zunehmende Knappheit an Arbeitskräften. Seit den 1960er Jahren gibt es ja immer weniger Babys. Die Babyboomer kommen ins Rentenalter. Deshalb nimmt auf beiden Seiten des Atlantiks der Lohndruck in den vergangenen Jahren im Trend langsam zu.
Und wie ist aktuell die Lage in der Eurozone?
Insgesamt nicht schlecht. Die Arbeitslosenquote ist auf 6,4% gefallen. Das ist die geringste Rate seit Beginn der Datenreihe vor 25 Jahren. Wir haben jetzt in der Eurozone 160 Millionen Beschäftigte. 18 Millionen mehr als im Jahr 2013. Und auch aktuell geht der Zuwachs weiter, zuletzt mit einer Rate von etwa 1,3% gegenüber Vorjahr. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin recht robust.
Holger, bevor wir näher auf die Lage in Deutschland und den Ausblick bei uns eingehen, lass uns einen etwas längeren und erklärenden Blick zurückwerfen. Vor 20 Jahren litt Deutschland unter einer Rekordarbeitslosigkeit. Heute haben wir dagegen Rekordbeschäftigung. Was steckt dahinter?
Klaus, Ende der 90er Jahre war Deutschland der kranke Mann Europas wirtschaftlich. Als Folge vor allen Dingen eines dramatischen Anstiegs der Lohnnebenkosten, um auf die Art die Kosten der Wiedervereinigung zu finanzieren, hatten wir eine ausgeprägte Standortflucht. Wir hatten einen Reformstau. Ende der 90er Jahre, Anfang der Nullerjahre passierte überhaupt nichts an sinnvollen Reformen. Das Ergebnis war, dass Deutschland mehr Arbeitslosigkeit und höhere Staatsdefizite hatte als nahezu jedes andere Land der Eurozone. Dann kamen die Reformen rund um die Agenda 2010. Seitdem hat sich die Lage ja dramatisch verbessert. Wir haben seit Anfang 2006 einen Zuwachs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung um 33%. Also der Zahl der Menschen, die ins Sozialsystem einzahlen. Das Ergebnis ist heute immer noch Rekordbeschäftigung und wir haben weiterhin solidere Staatsfinanzen als nahezu überall sonst auf der Welt.
Aber seit mehr als einem Jahr stockt die Konjunktur. Aktuell steckt Deutschland offenbar sogar in einer leichten Rezession. Die Industrieproduktion geht zurück, es mehren sich die Meldungen, dass Unternehmen Arbeitsplätze abbauen wollen und zwar oftmals mehrere tausend Arbeitsplätze. Wie passt das zur Rekordbeschäftigung?
Nun, das Bild ist durchwachsen. Die Zahl der Arbeitslosen hat tatsächlich zugenommen in den letzten beiden Jahren um etwa 400.000 auf jetzt 2,7 Millionen saisonbereinigt gerechnet. aber gleichzeitig ist die Zahl der Beschäftigten gewachsen um etwa 600.000 und zwar fast überwiegend dadurch, dass es etwa eine 500.000 mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte gibt als vor 2 Jahren. Was wir sehen, ist also ein Nettozuwachs sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Arbeitslosen, der überwiegend darauf zurückzuführen ist, dass es Menschen ohne deutschen Pass sind. Es dauert etwas, bis Zuwanderer integriert werden, aber sie werden integriert. Was die Schlagzeilen betrifft, über Entlassungen hier und da, über Arbeitsplatzabbau, so muss man sehen, dass viele dieser Schlagzeilen nicht wirklich Entlassungen meinen. Sie sind Ankündigungen von Unternehmen, dass sie im Zeitablauf die Zahl der Arbeitsplätze vermindern wolle. Das geschieht oftmals durch die natürliche Fluktuation, manchmal durch den Renteneintritt oder durch einen früheren Renteneintritt von Mitarbeitern. Und in den bisher noch relativ seltenen Fällen, dass es tatsächlich zu größeren Entlassungen kommt, gibt es vielfach andere Unternehmen, die sich freuen, diese Menschen einstellen zu können. Wir haben ja alles in allem immer noch einen Mangel an Arbeitskräften und das wird aus strukturellen Gründen wahrscheinlich so bleiben.
Aber müssen wir nicht in diesem Jahr mit einer steigenden Arbeitslosigkeit rechnen?
Ja, das müssen wir. Ich denke, der Anstieg der Arbeitslosigkeit wird bis zum Herbst weitergehen in einem Tempo, das etwa dem entspricht, was wir in den letzten 2 Jahren bereits gesehen haben. Ich denke auch, dass der Beschäftigtenzuwachs sich abschwächen wird, wahrscheinlich kurzzeitig zum Erliegen kommt, aber nicht, dass wir einen großen Rückgang der Zahl der Beschäftigten haben werden. Dafür ist der Wunsch vieler Unternehmen, Arbeitskräfte zu finden. Dafür ist die Zahl der offenen Stellen zu groß, um mit einem kräftigen Rückgang der Beschäftigung rechnen zu müssen, trotz zurzeit noch gerade stockender Konjunktur.
Und wie sieht es langfristig aus? Können wir die Vollbeschäftigung sichern?
Nun, Klaus, das ist eine Frage an die Wirtschaftspolitik. Stärken wir den Standort Deutschland für Unternehmen, für Investitionen? Wie wir schon mehrfach diskutiert haben, wir brauchen einige Reformen. Wir brauchen eine bessere, schnellere, digitalere Verwaltung. Wir brauchen straffere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und vor allen Dingen sollten wir den Anstieg der Lohnnebenkosten begrenzen. Am besten, indem wir bei 40% tatsächlich hier einen Deckel einziehen, wie das ja oftmals zu Recht vorgeschlagen wird.
Holger, bei uns und in vielen anderen Ländern der entwickelten Welt, ebenso wie in China, kommen seit Jahrzehnten immer weniger Babys zur Welt. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt. Vornehm nennt man das oft den demografischen Wandel. Damit nimmt die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter ab. Die Babyboomer der 1960er Jahre kommen ins Rentenalter. Was kann die Politik tun, um das Problem zu entschärfen?
Nun, vor allen Dingen brauchen wir mehr Anreize für mehr Beschäftigung. Das heißt zum einen, wir sollten tatsächlich mehr für Kindertagesstätten und die frühkindliche Bildung ausgeben. Das hätte zunächst einmal 2 positive Effekte. Es würde das zum einen gerade für Frauen oftmals leichter machen, mehr zu arbeiten. Bei uns in Deutschland ist die Teilzeitquote bei Frauen ausgesprochen hoch und das ist nicht immer rein freiwillig. Zum anderen hätten wir dann auf Dauer mehr besser ausgebildete junge Menschen. Vor allen Dingen dann, wenn mehr für Bildung in Problemvierteln ausgegeben wird. Darüber hinaus sollten wir versuchen, das tatsächliche Renteneintrittsalter weiter nach oben zu verschieben. Am besten auch mit einer gesetzlichen Regelung. Aber das mag politisch zumindest vorläufig nicht möglich sein. Auf jeden Fall möchte ich einen Vorschlag wiederholen, den ich schon mehrfach gemacht habe. Ich denke, dass wir Menschen, die nach dem Erreichen des Renteneintrittsalters weiterarbeiten möchten, belohnen sollen. Beispielsweise indem wir sagen, die ersten 5.000 Euro pro Monat, die man dann verdient, sind steuerfrei. Dann würden sicherlich viele Menschen weiterarbeiten wollen und das dürfte auch heißen, dass damit insgesamt die Gesellschaft einen Gewinn hat, wenn halt die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen, die ja viel Erfahrung haben, wenn die größer würde.
Holger, kommen wir jetzt zu einem ganz aktuellen Thema, weil es gerade so gut dazu passt. In den vergangenen Monaten hat eine Serie von Streiks bei der Bahn, in der Luftfahrt und teilweise auch im öffentlichen Nahverkehr immer wieder Teile des Verkehrswesens lahmgelegt. Nutzen wir das mal als Gradmesser. War das eine Ausnahme oder müssen wir uns auf immer mehr Streiks einstellen?
Klaus, leider müssen wir uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass es künftig mehr Streiks gibt, als wir das bis vor kurzem gewohnt waren. Arbeitskräfte sind halt knapp, die Gewerkschaften haben eine größere Verhandlungsmacht. Allerdings müssen wir tatsächlich darüber nachdenken, ob wir bei unserem Streikrecht das eine oder andere doch ändern müssen. Es macht eigentlich keinen Sinn, wenn kritische Infrastruktur immer wieder lahmgelegt wird, indem eine Berufsgruppe nach der anderen streikt, beispielsweise bei Luftfahrtgesellschaften, oder indem zunächst die eine, dann die andere Gewerkschaft der Lokomotivführer einen Streik ausruft. Also Verfahren mit einem gewissen Zwang zu einer Schlichtung. Oder Verfahren, in dem halt Unternehmen nur einmal verhandeln mit ihren Beschäftigten und nicht mit Berufsgruppe nach Berufsgruppe getrennt. Das könnte in der kritischen Infrastruktur, gerade der Verkehrsinfrastruktur, Sinn machen. Da wird man nach den Erfahrungen der letzten Monate wohl mal drüber nachdenken müssen.
Was heißt das auf Dauer für die Lohnentwicklung? Wie hoch bleibt der Lohndruck?
Nun, ein Mangel an Arbeitskräften ist gut für Arbeitnehmer. Wir werden es wohl erleben, dass Löhne auch künftig um, sagen wir mal, etwa 4% pro Jahr zulegen werden und nicht mehr um die etwa 2 bis 2,5%, die wir bis vor kurzem oftmals hatten. Arbeitskräfte knapp heißt bessere Chancen, höhere Löhne durchzusetzen. Worauf die Unternehmen natürlich reagieren werden, indem sie arbeitssparende Technologien, auch künstliche Intelligenz, verstärkt einsetzen werden.
Dann abschließend von mir die Frage, was daraus für Inflation und Wachstum folgt. Worauf können oder müssen wir uns auf Dauer einstellen?
Nun, der höhere Lohndruck wird zwei Folgen haben. Zum einen natürlich, die Unternehmen werden gerade im Bereich Dienstleistungen gezwungen sein, das über die Preise an ihre Kunden weiterzugeben. Ich rechne damit, dass sich die Inflationsrate auch in Deutschland künftig eher bei 2,5% einpendeln wird. Noch nicht in diesem Jahr, da geht es erstmal weiter runter, aber in den Jahren danach. Gleichzeitig werden aber Unternehmen sich bemühen, dem auszuweichen, Arbeitskräfte einzusparen, neue Technologien einzusetzen. Und das werden wir Volkswirte auf Dauer so registrieren, dass die Produktivität, also das Arbeitsergebnis pro Arbeitsstunde, steigt. Und kurz zusammengefasst, auf Dauer heißt das etwas mehr Inflation, aber auch ein etwas größerer Zuwachs der Einkommen pro Kopf, denn das ist ja ein anderes Wort für mehr Produktivität. Alles in allem gar nicht so ein schlechter Ausblick.
Das nehmen wir als Schlusswort. Vielen Dank für deine Einschätzung, Holger.
Gerne, Klaus.
In der nächsten Woche blicken wir auf das erste Quartal des Jahres zurück. Was hat sich geändert in Deutschland, Europa und der Weltwirtschaft? Und welche Schlüsse können wir daraus für den weiteren Jahresverlauf ziehen? Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@behrenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.